Matthäus, ich weiß, das ist lange her. Aber erinnerst du dich noch an deinen 50. Geburtstag?
Ja.
Jetzt steht wieder ein Jubiläum an, wieder 50 Jahre. Wer hat Geburtstag?
Die Markt und Technik.
Ausgezeichnet. Und auch unser Podcast feiert 50-folgiges, ein ganz selten gebrauchtes Adjektiv. Wir brauchen Fragen aus den Legionen der uns Zuhörenden. Jede Frage ist willkommen. Wir machen uns mal zur Aufgabe, 50 Fragen zu beantworten.
Die E-Mail-Adresse finden Sie unter diesem Podcast. Steht auch die Details, einzelne Schluss und so weiter. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir unglaubliche Preise.
Also, bitte was hinschicken. Matthäus, Stell dir vor, du kommst in ein Bewerbungsgespräch. Ist für dich ein bisschen abwegig als Beispiel, weil du ja, was die Karriereleiter anbelangt, astronomische Höhen bereits erreicht hast. Aber stell dir vor, du kommst zum Bewerbungsgespräch und erste Frage ist, na, wie war der Urlaub in Kroatien? War ja recht heiß. Ja? Wie geht's dir damit?
Da würde ich wahrscheinlich fragen, Entschuldigung, geht's noch? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hm. Woher wissen Sie das?
Okay, das heißt, du würdest mit deiner gesunden Aggressionsbereitschaft.
Aber richtig aggressiv.
Ja, genau. Würdest du reagieren und versuchen, das zu adressieren. Ja, genau. Und dann wäre die andere Seite möglicherweise ganz irritiert und würde sagen, naja, das haben Sie doch gepostet.
Ja, krass. Ja? Das klingt nach einem Thriller.
Ja, stimmt.
Ist aber längst schon in Teilen des Recruitings Alltag und Realität. Mhm. Viele Firmen machen das. Mhm.
Das nennen wir Cyber-Vetting.
Hose und Spörle. Mensch, Maschine, Morgen. Zukunftstrends aus der Sicht von Wissenschaft und Business.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hose und Spörle, Mensch, Maschine, Morgen. Wie immer mit Professor Dr. Matthias Spörle von der Privatuniversität Schloss Seeburg. Hallo Matthias.
Matthäus, ich grüße dich.
Schön, dass du da bist und meiner Wenigkeit, Matthäus Hose, CEO der Componiers GmbH. Unser Thema heute, ein Wahnsinn, nicht das Thema, ein Wahnsinn.
Auch ein wichtiges Thema, sollten wir mal behandeln.
Das Thema ist wirklich wahnsinnig interessant, das heißt Cyber-Vetting. Kurz, worum es da geht. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie nach Amerika einreisen wollen. Ich bin letztes Jahr nach Amerika oder vorletztes Jahr, je nachdem, wann Sie den Podcast hören, gefahren zur Embedded World North America und in Anaheim und hatte mords die Hosen voll bei der Einreise, weil ich gedacht habe, die werden mich so zerlegen.
Warum?
Ja, weil sie meine Daten angeschaut haben, weil sie meine Social Media Accounts checken und so weiter und so fort.
Okay.
Und darum geht es eigentlich jetzt. Es geht ums Thema Cyber-Vetting. Das heißt, du bewirbst dich irgendwo und die Firma weiß vorher schon, wo du im Urlaub warst.
Genau. Macht dann das Begrüßungsgespräch, na, wie war es da? Wie war es auf Malle? So.
Also Motto. Unsere Spuren, die wir im Internet hinterlassen. Es gibt also Schlaumeier, die in Urlaub fahren und das posten, sagen wir, für die nächsten 3 Wochen in Kroatien und der Schlüssel ist unter der Fußmatte.
Gut, ja, also ist die Frage, wie offen will man sich machen, wie verletzlich will man sein? Die interessante Frage ist jetzt, in der Regel ist das ja so, dass diese digitalen Spuren, dass die nicht gemacht werden, um für Karriere, Berufsentscheidungen besonders aussagekräftig zu sein. Ja? Aber sie werden eben trotzdem dafür verwendet. Ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist unser Austausch heute. Darüber wollen wir ein bisschen reflektieren. Und du weißt ja, viele unserer Stammhörer, die
Hörerinnen auch
teilweise, abonnieren uns ja erst in den 2030er Jahren. Die gucken da natürlich so ein bisschen schmunzelnd zurück. Ja, das ist ja selbstredend. Aber jetzt in unserer Zeit sind wir da jetzt genau in diesem Übergang. Auf der einen Seite haben wir intensive digitale Spuren von den Menschen. Auf der anderen Seite ist es noch ein bisschen in den Kinderschuhen, wie diese Daten verwendet werden. Da gucken jetzt noch echte Menschen drüber auf der Seite der Unternehmen und prüfen
bei der Personalauswahl
und prüfen, passt das sozusagen zu uns.
Ja, wir sagen ja immer, das ist ein Satz, der ist so alt wie der Böhmerwald, der ist so alt wie das Internet. Das Internet vergisst nicht und darum geht es ja jetzt. Ich möchte kurz ein bisschen klugscheißen.
Go for it.
Ja, muss ja sein. Ja, das Wort Cyber-Vetting, also woher Cyber kommt, Ja, okay, keine Ahnung. Das Wort Wetting.
Schon mal guter Auftakt. Guter Auftakt zum Klugscheißen.
Wir wollen dir das ja auch was. Genau, zum Klugscheißen. Leider keine Ahnung. Aber das, also Cyber kommt wo immer her. Ja, es kommt vom Schwert wahrscheinlich. Cyber. Wetting hat den Ursprung im Pferdesport. Leitet sich von dem Wort, Achtung, jetzt kommt es Englisch, Veterinary ab. So ungefähr, also Tierarzt halt, ja.
Tierarzt.
Bevor ein Pferd ein Rennen zum Rennen zugelassen wurde und so, kam halt der Onkel Doktor und hat die Tauglichkeit und die Gesundheit untersucht des Pferdes. So, to vet the horse. Da kommt das Wort, ja. Cyberwetting heißt, dein digitaler Raum wird quasi vom Tierarzt, deiner Griff, überprüft, ob das passt. Und heute ist Cyberwetting eben ein Thema bei der Personalauswahl, aber auch bei Einreisen in manche Länder zum Beispiel.
Genau.
Ja. Sie werden wieder gecancelt, haben wir es wieder geschafft. Ich wollte es echt nicht sagen.
Ja. Du hast da auch ein Talent.
Ich habe ein Talent, dass der Algorithmus uns
abstraft. Ja, genau. Ja, das macht aber auch deine nicht angepasste Art so herzerfrischend. Genau. Mhm. Ja. Weißt du, aus einer psychodiagnostischen Perspektive ist das ja auch erstmal neutral zu sehen. Weil wir machen immer, also je höher die Führungsebene ist, also je höher die Hierarchieebene ist, auf der die Person eingestellt ist, desto weniger Tests gibt es. Aber solche Sachen wie Persönlichkeitstests.
Gott sei Dank.
Ja, genau. Oder auch ganz wichtig, Intelligenztests.
Gott sei Dank. Wir haben beide Glück gehabt. Ja.
Die werden ja, je höher die Ebene ist, desto informeller.
Außer beim Präsidenten der USA, der hat einen Intelligenztest gemacht und der Arzt hat gesagt, amazing, oder?
Ja, aber diese Tests, die da gemacht werden, das sind eher...
Manipulierte.
Nein, das nicht. Aber das sind praktisch keine Intelligenztests, sondern das sind eher Demenztests. Das heißt, die sind eher...
Ach so,
eher,
hab ich vergessen.
Die sind eher weiter unten angesiedelt im Wertebereich. Ja? Die Fragen, die da gestellt werden, sind nicht Fragen, die geeignet sind, um Leute zu unterscheiden zwischen IQ 120 und IQ 130, sondern es ist eher so.
Ein Unterschied.
Sondern es ist eher so, okay, ist es ein 90er, ist es ein 100er, ist es ein 110er.
Habe ich Raumtemperatur?
Genau. So passt das einigermaßen. Genau. Also da, ja, wird in der Tat, rühmen sich manche Leute, aber diese Tests sind keine Ruhmtests, sondern es sind eher Tests, die gucken wollen, dass es nach unten nicht ganz schlimm wird.
Den wir beide meinen, ja, der rühmt sich sehr damit, dass der Arzt gesagt hat, das war also so ein Test, hat er noch nie erlebt.
Ja, also so. Da verstehe ich natürlich auch die Angst, die der Arzt hat, um das zu formulieren. Und man kann natürlich einfach ein Erreichen voller Punktzahl bei einem Demenz-Prätest, beim Demenz-Screening-Test, die volle Punktzahl kann man ja verkaufen, wie man will. Ja? Und wenn ich vorher auch in der Geriatrie gearbeitet habe, dann ist es ja auch möglich, dass die volle Punktzahl bei einem Demenztest, ja, in der Tat für diese Person etwas ganz, ganz Neues ist. Also es kann sogar auch eine wahre Information sein. Der Punkt ist nicht der Referenzlevel, auf dem man sich bewegt. Worauf ich hinaus will, ich will da auch weg von der Tagespolitik. Und Menschen, die kommen und gehen. Unsere Strukturen begleiten uns länger. Ja. Guter Punkt. Ja. Pass auf, wir diagnostizieren, gerade aus der Psychologie kommend, diagnostizieren wir ja gerne. Auch für berufliche Prozesse. Und das habe ich jetzt auch schon gesagt, je niedriger die Hierarchie ist, desto eher. Für Azubis gibt es Assessment Center, Persönlichkeitstests, Intelligenztests und so weiter. Der Intelligenztest hat eine lange Tradition. Gerade in der Psychologie ist eines der Konstrukte, die wir am messgenauesten bestimmen können. Stichwort Reliabilität. Ja, können wir es genau messen und können wir damit was Berufsrelevantes messen? Ja, also ist das ein Konstrukt, was eine Wirklichkeit hat, was man wirklich braucht im Berufsalltag? Die Antwort ist ja. Nicht so stark, wie man denken würde. Nicht so relevant. Ja. Anwesende sieht man ja. Ne? Genau.
Intelligenztests, lass uns kurz abschweifen, okay. Weil das wirklich spannend ist, weil ich so viele Leute kenne, die sagen, ich habe so einen tollen Intelligenztest. Wir haben einen gemacht bei mir in Bayern in der Grundschule, in der vierten Klasse, einen für alle Viertklässler Intelligenztest bei uns in der Grundschule. Und ich weiß, viele Leute sind immer so stolz darauf, da machen sie so Intelligenztests bei so viertklassigen Webseiten. Und
auf Webseiten, ja, alles Gute. Mit diesen 6 Fragen.
Genau.
Oh Gott, ja.
Na, genau, und dann haben sie 211 IQ und freuen sich. Erstmal der IQ. ist ein Index, oder?
Ja, genau. Der auch immer wieder neu eingeeicht wird.
Und 100 heißt quasi, ich bin so durchschnittlich.
Exakt.
Eher so mittel.
Exakt, ja. 100 heißt Durchschnitt. Und das heutige 100 ist es 110 oder so vor 30 Jahren. So in etwa. Nicht so, nicht genau belastbar. Es wird immer wieder neu angepasst.
Natürlich, aber genau. Das ist ja eine Frage, bevor wir zum Cyberwetting zurückkehren. Nimmt die Intelligenz eher zu oder eher ab? Das interessiert doch jeden. Weil jeder, also die ältere Generation hat schon bei den alten Griechen gesagt, dass die Jugend verdirbt und
absolut, absolut.
Immer schon.
Herzlichen Gruß an der Stelle an Sokrates.
Es war ja schon, oder genau, der beste Mittelfeldspieler Brasiliens in den 80ern. Aber das gab es ja schon wahrscheinlich in der Steinzeit, dass der Opi-Höhlenmensch mit seinen 22 Jahren gesagt hat, die Jugend, also so 4 und 5, die haben ja gar nichts, gar keine Ahnung.
Gar nichts mehr. Die wissen überhaupt nichts mehr von Mammutzerlegung.
Oder? Das ist, warum ist es so, dass die ältere Generation immer denkt, die Jugend ist halt verdorben und geht, also geht alles in den Bach runter? Warum ist das so?
Also vielleicht, wenn man länger lebt, entwickelt man wahrscheinlich bestimmte Erfahrungswerte und kann deswegen bestimmte Aufgaben schneller erledigen. Und das können Leute, die noch neu auf der Welt sind, nicht so schnell erledigen. Und das sind ja nicht nur Aspekte der Arbeitsleistung, sondern auch Aspekte der Sozialkompetenz. Having said that, ich kenne natürlich auch Leute, die sehr alt sind und sozial bemerkenswert inkompetent. Ja? Genau.
Sehr, sehr dämlich.
Wir sind sehr, sehr,
sehr dämlich. Das Ice Age, was für eine Szene.
Eine großartige Szene. Aber das Schöne ist da ja auch, dass diese kleinen Nager, die das da sagen, die haben ja auch eine Selbsterkenntnis.
Ja? Eddie und Scratch. Ja.
Ja, und das ist diese bewusste Inkompetenz. Und das ist was Großartiges. Die meisten Menschen bleiben bei der unbewussten Inkompetenz. Das heißt, sie haben keine Ahnung davon, von der Sache, über die sie reden, aber wissen nicht, dass sie keine Ahnung haben davon. Und das sind die meisten Menschen in der Regel. Ja? Und das ist schon ein ganz, ganz großer Schritt, den viele nicht schaffen. Und diese kleinen Nager haben das geschafft. Ja?
Eddie und Scratch.
Bewusste Inkompetenz. Sie wissen, sie haben keinen Schimmer.
Die Frage ist jetzt, nimmt der IQ, also
ja, das war deine Frage.
Sind 100 heute in 2 Jahren 80 oder sind 100 heute in 2 Jahren 120?
Ja. Über Jahrzehnte hinweg gesehen.
Das war übrigens schon ein kleiner Intelligenztest.
Über Jahrzehnte hinweg gesehen ist es so, dass die Intelligenz angestiegen ist.
Gott sei Dank. Ich habe mich schon gewundert.
Ja, also. Da gibt es auch verschiedene interessante Diskussionen dazu. Liegt es an der verbesserten Ernährung? Die Menschen kommen ja auch eher in die Pubertät.
Los Wochos.
Was, genau, was mögliche. Danke für die Erdung. Ja, genau. Also möglicherweise liegt es auch an der Überernährung, dass die Leute mehr, gerade in der Phase, wo das Gehirn sich insbesondere entwickelt, das Gehirn kann sich entwickeln bis ins Rentenalter hinein. Gar keine Frage, das gibt es ja. Sehr, sehr schöne Forschung, die das gezeigt hat. Auch im hohen Alter können neue Nervenzellen wachsen. Ja? Beispielsweise getriggert durch Sport kann das angeregt werden. Aber insbesondere in der Frühphase, und da spielt dann möglicherweise Ernährung eine wichtige Rolle. Ein anderer Aspekt ist möglicherweise auch die stärkere Stimulierung, wo wir auch über digitale Medien wieder reden. Ja? Digitale Lernumgebungen, digitale Lernwelten, Dauerstimulation. Das haben wir auch immer aus einer kritischen Perspektive auch immer wieder gesehen. Aber Stimulation hat offensichtlich auch was, Stimulation, wer hätte es gedacht, was Anregendes. Das heißt also, über Jahrzehnte hinweg gesehen ist der Intelligenzquotient gestiegen. In den letzten 10 Jahren gibt es aber ein paar Hinweise darauf, dass die Leistungsfähigkeit, die kognitive Leistungsfähigkeit, dass die fällt. Und zwar, interessanterweise gibt es da einen Interaktionseffekt. Statistisch würde man sagen, einen Moderationseffekt. Es gibt also sozusagen einen Abfall in den letzten Jahren erst. Und dieser Abfall ist stärker für eher bildungsferne Schichten. Mhm. Das heißt, wenn du, wer weiß, was das ist, ja, ist das, keine Ahnung, vielleicht schlechtere Ernährung, weniger Selbstpflege vielleicht auch höhere Arbeitsbelastung, also physische Arbeitsbelastung, ja, eine Exposition zu Umweltgiften, ja, schwer zu sagen, was das ist, aber wenn die Bildung niedriger ist, In den Kohorten ist der Abfall der kognitiven Leistungsfähigkeit, der überall vorhanden ist, in jeder Gruppe, seit neuerem, besonders stark. Mhm. Ja, und das ist ein ganz interessanter Aspekt. Das heißt also, die Antwort auf deine Frage lautet, über Jahrzehnte hinweg steigt es, offensichtlich füttern wir unser Gehirn besser. Sowohl Nahrung als auch Stimulusmaterial ist damit gemeint. In den letzten Jahren gibt es aber eine Abnahme. Und die große Frage, die ja natürlich unsere Hörer ab 2030 schon beantworten können, da müssen wir noch raten, ist, wie geht das jetzt mit KI weiter, wenn wir jetzt dann auch noch unser Denken outsourcen?
Also da hat, glaube ich, jeder eine Meinung dazu. Ja. Also jeder, der über KI redet, sagt, die Gefahr besteht darin, dass die KI das Denken übernimmt und wenn man als Mensch irgendwas nicht nutzt, bildet sich's zurück. Mhm. Das kennt jeder. Ist bei Muskeln so, ist beim Gehirn so, ist bei der Sprachfähigkeit so.
Ist bei sozialer Kompetenz so?
Also, genau, wenn man 20 Jahre in Einzelhaft lebt, ist man beim nächsten Kegelabend eher ein bisschen maulfaul.
Bewegt man sich als Randfigur.
Ja.
Genau. Genau so ist es.
Nach 20 Jahren Dunkelhaft ist Oktoberfest oft ein kleiner Schock.
Auch Menschen, die in Einsamkeit leben, haben ein geringeres Bedürfnis nach sozialer Interaktion, weil es eben so lange unerfüllt blieb. Mhm. Das regelt sich
man
runter.
Man gewöhnt sich daran.
Ja, und das wird, ist ein psychischer Down-Regulation-Mechanism.
Das ist ja fürchterlich. Das vergessen wir immer. Du bist Professor, du hast den ganzen Tag mit StudentInnen zu tun und so. Ja, und ich arbeite halt in einem Medienunternehmen. Wir machen Kongresse, Messenbeteiligung. Mhm. Wir machen auf der Embedded World die Konferenzen. Wir machen in Forstec die Konferenz und so. Wir sind auf Messen viel unterwegs, haben immer viele Leute um uns, logischerweise. Und ich bin das so gewohnt. Ja. Man vergisst immer, dass es total viele Menschen gibt, die einfach verdammt einsam sind.
So ist es.
Und deren Leben sich daran eben anpasst. Und dann ist es halt so für die. Die haben dann im Jahr vielleicht 2 Dutzend soziale Kontakte. Mhm. Oder 2 Dutzend Personen, mit denen sie reden.
Total.
Das ist Wahnsinn. Man gewöhnt sich daran. Aber unser Thema hier, Cyberwetting, ist ja vor allen Dingen im Personalbereich so. Was wir mitnehmen können, ist, dass du gesagt hast, dass je höher die Position, die zu besetzen ist, desto weniger wird eigentlich
formal
getestet.
Validiert, reliabel, mit heute etablierten Instrumenten, wo auch die Psychologie wirklich echte Beiträge geleistet hat. Und dann kommen dann solche informellen Sachen, genau, wie Cyberwetting. Die fallen dann plötzlich viel, viel stärker ins Gewicht.
Ich wollte gerade sagen, das passiert natürlich dann schon. Ja. Wir wissen es ja, wenn du, ganz extremes Beispiel, wenn du jetzt für den Bundeskanzler, als Bundeskanzler kandidieren möchtest, wird dein Privatleben komplett gerönt. Ja.
Total.
Wir hatten ja in Bayern einen Fall, wo ein Politiker von der Landesregierung in seiner Jugend was mit seinem Bruder was ziemlich Dämliches gemacht hat. Und das kam dann raus und das ist natürlich für den Wahlkampf verheerend.
Das hat er als Jugendlicher gemacht.
Mh. Und Das passiert eben, dass das Internet nichts vergisst und man findet dann irgendwas und irgendwer postet es, selbst wenn es auch, dass die Gefahr sich bei Falschnachrichten, dass die natürlich auch nicht verschwinden. Mhm. Und da natürlich viel Manipulationsspielraum gegeben ist.
Und das ist der Hauptpunkt. Weißt du, wenn die digitalen Spuren, angenommen, die digitalen Spuren wären reliabel, also messgenau, das heißt auch verschiedene Beurteiler gucken sich ein Posting an und kommen zur selben Meinung, das wäre reliabel. Und wenn es valide wäre, das heißt, wenn ein Posting oder ein Foto oder ein kurzer Videobeitrag, wenn der wirklich was aussagen würde, im Sinne einer, wir nennen das prädiktive Validität, zur Vorhersage für die Zukunft, für ein berufliches Leistungsmerkmal, dann wäre ich, aus meiner diagnostischen Perspektive, wäre ich ja fast fein damit. Aber die Reliabilität ist gering. Die Messgenauigkeit ist gering und die Vorhersagegüte ist auch gering. Und dann wirft man dafür, dass irgendwelche halbtrainierten Personen irgendwelche Postings angucken und dann rumdeuten, wie man das verstehen könnte. Dafür wirft man dann gute Psychodiagnostik weg. Das ist doch das Absurde daran. Mhm. Wir haben doch gute Verfahren. Ne? Und wenn das wenigstens dadurch nur ergänzt wird, dann ist das ja vielleicht noch für mich vertretbar. Aber wenn es dann ersetzt wird dadurch, das ist ein Rückschritt. Das ist ein diagnostischer Rückschritt.
Das kannst du testen bei Personalauswahl. Also du hast ja gesagt, Assessment Center, es war in meiner Jugend oder wo ich jung war, war das das Thema schlechthin. Mhm. Ja. Wir wurden auch im Studium darauf vorbereitet und so.
Arbeitsproben
ja.
und so weiter.
Ich habe selber mal eins gemacht bei Bertelsmann oder so. Und so wo ich ganz jung war, das fand ich total krass. Da war ich, denen war ich zu, was haben sie gesagt, zu lyrisch.
Lyrisch?
Ich war halt zu frech. Für so einen Großkonzern zu frech. Deswegen bin ich auch bei Komponiers, da bin ich gut aufgehoben.
Ja.
Wir sind lustig, humorvoll und nah am Kunden. Das ist eine tolle Firma. Trotzdem ändert sich das ein bisschen im Laufe der Jahre. Ich würde persönlich so Assessment Center, kann man gerne machen. Ja, aber dann zieht man sich ja immer nur von seiner, man versucht sich halt bestmöglich zu präsentieren. Was ich machen würde, ist einfach jemanden nehmen, den Bewerber oder die Bewerberin und mit ihr zum Essen gehen. Mhm. In einem soziales Umfeld, wo man sieht, wie sich jemand verhält. Also wenn man zum Beispiel sieht, das ist wirklich super entscheidend, wie ich teilweise Leute sehe, wenn der Service an den Tisch kommt.
Mhm. Wie geht die mit der Bedienung
um? Manche schauen die gar nicht an, wie wenn es eine Maschine wäre. Denke ich mir, das ist ein Mensch, ja, das ist ein Mensch. Behandle den gefälligst wie einen Menschen und so, wie du auch behandelt werden würdest. Und die manche Bedienungen sind ja schon so abgestumpft oder Servicekräfte so abgestumpft, dass die nicht mehr drauf reagieren. Aber trotzdem ist es einfach falsch. Und so ein Bewerbungsgespräch oder Bewerbungsgespräch sollte ich gar nicht sagen, sondern so eine normale Atmosphäre zu schaffen. Dann sieht man, wie die Leute sind. Mhm. Grüßen die jeden? Und wie grüßen sie die Leute? Mhm. Ich bräuchte kein Assessment Center. Machen wir anders, denke ich. Aber jetzt haben wir hier doch Cyberwetting das Problem, dass ich schon vorbelastet bin. Dass ich, wenn ich dich dann zum Beispiel, bewirbst dich jetzt bei uns, ja? Also wir werden dich nicht zahlen können als Professor, Doktor mit diesem Lebenslauf. Und du hast ja auch Podcasts gemacht, der Mensch, Maschine, Morgen warst du beteiligt, du bist ja quasi unbezahlbar jetzt als Mitarbeiter.
Ja, so ist es. Ja.
Aber dann würde ich dich ja vorher mal sozial analysieren, ich würde dich googeln und würde schauen, was du so machst. Online sieht man, wer jemand wirklich ist. Ist ja dieser Mythos.
Ja, bla bla bla, oder?
Bla bla bla.
Ja.
Wenn ich auf LinkedIn mir ein Profil anschaue, zum Beispiel Bewerber, ich sag's mal nicht jetzt mit dem Gendern, ja, Bewerber anschaue, dann sehe ich auf LinkedIn, was das für ein Held ist. Ja. Mhm. Sagt aber nichts über seine wirkliche Leistungsfähigkeit und Kompetenz aus.
Genau.
Auf LinkedIn gibt's ja wirklich Helden. Die müssen ja großartig sein. Gerade, dass sie noch nicht die Olympia-Medaille gewonnen haben.
Das sind Recken. Paladine.
Corona-Impfstoff gleichzeitig. Ja.
Das ist Wahnsinn. Genau, ja. Das heißt, wir haben da ja auch ein gerüttelt Maß an Selbstdarstellung.
Ja, Social Media als Bewerbungsmaterial.
Exakt. Das heißt, wenn dann jemand zu mir sagt, ja, bei so einem Assessment Center, dann stellen die Leute sich ja immer so gut dar, dann nehme ich lieber Social Media. Das ist ehrlich. What? What? Ja, genau, hast dich verschluckt. Also genau. Das ist doch absurd. Ja? Also da ist doch auch Selbstdarstellung dabei. Und, ich sag's nochmal, nicht mal besonders messgenau. Ja? Das heißt also, ich finde das eigentlich eine sehr, sehr unglückliche Entwicklung, aber wir sind hier jetzt noch in der Übergangszeit. Interessant ist natürlich für unsere Stammhörerschaft aus 2030 ist das natürlich. Das ist natürlich jetzt ein automatisierter Vorgang geworden. 2030 ist ein automatisierter Vorgang. Da laufen Algorithmen automatisch durch.
Wie bei der USA-Einreise.
Genau. Und screenen das alles durch und dann gibt es dann dieses Assessment, algorithmisch getrieben zur, gibt's dann sozusagen das ergänzend zur Bewerbungsunterlage, die die Person einreicht, die ja sowieso auch mit KI generiert ist. Die Bewerbungen sind ja alle durch KI nochmal durch einen Weichzeichner gezogen. Bekommen wir dann nochmal parallel von der Firma, kriegt man dann nochmal das Social-Media-Profil analysiert und aggregiert. Und durch eine vollumfängliche Analyse der Social-Media-Profile kann ich in der Tat auf die Persönlichkeit schließen. Das aktuelle Cyber-Wetting, das ist ja selektiv, ad hoc, mach mal schnell, du, ich hab da was gefunden. Und so, weißt du? Und man findet ja auch für verschiedene Personen auch einfach vom Namen her unterschiedlich viel. Ja? Wenn du nach einem Kandidaten suchst, der heißt Anselm von Grünau, dann findest du halt spezifischer was zu der Person. Ja, such mal zu Thomas Schmidt.
Ja? Ja, brutal.
Ja? Das heißt, wir haben da eine ganz eingeschränkte Validität, wie man damit arbeiten kann und so eine Informalität.
Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Unser Jahrhundert-Podcast hat ja eigentlich als Leitmotiv, wie wirkt moderne Technik auf die Psychologie des Menschen. Mhm. Deswegen ist er auch so erfolgreich, in aller Bescheidenheit, weil es einfach alle betrifft, die sich für was interessieren.
Ganz viele Menschen haben eine Psyche.
Ach was.
Ja, genau. Und deswegen ist da eine Relevanz dazu. Und einige von denen, die eine Psyche haben, benutzen auch Technologie.
Wer nichts zu verbergen hat und so weiter, hat auch nichts zu befürchten.
Unglaublich, oder was für ein
Spruch. Was für ein Spruch, ja. Genau. Das Thema Panoptikum, wir kennen das aus der Machado-Diktatur. Ja. Da gab es diesen Gefängnisblock, wo in der Mitte ein Pfeiler ist, wo oben…
Leuchtturm-ähnlich.
Genau, Leuchtturm, wo oben der Wärter sitzt oder die Wärter, die man nie sieht. Und die Zellen sind aber offen, das heißt, du fühlst dich permanent beobachtet und hast dadurch dein Verhalten verändert. Jetzt zum Thema Cyberwetting. Wenn ich weiß, dass mein Social-Media-Profil oder meine Aktivitäten im Internet, und bei mir ist natürlich extrem durch meine Tätigkeit und meinen Beruf, ja, privat halte ich mich da zurück. Mhm. Also früher mit Kampfsport war ich schon mal Social-Media-mäßig ein bisschen aktiver privat, aber jetzt gar nicht mehr. Mhm. Aber was macht das mit meiner Psyche, wenn ich weiß, dass es, egal was ich poste, dass das auch irgendwann wirtschaftliche Auswirkungen auf mich hat, weil ich zum Beispiel einen Job nicht bekomme oder einen Job bekomme, weil ich das gepostet habe.
Genau.
Also dieses Panoptikum-Prinzip, ja, wenn ich beobachtet werde, verändere ich ja mein Verhalten.
Das heißt?
Wir kennen das von Autofahren an der Ampel.
Exakt. Das heißt, in der Weiterführung, wir haben das schon immer wieder thematisiert, wie ich mich im Internet bei Social Media und auch Social Messenger-Diensten darstelle, ist ja eh schon nicht voll authentisch, sondern es ist immer auch eine Selbstdarstellungskomponente. Und jetzt durch diese Cyber-Wetting-Realität bekommt es noch eine weitere kalkulatorische Perspektive. Das heißt, letztendlich bin ich dann gar nicht mehr in der Lage, authentisch, wenn ich das mache, über Social Media mit meinen Freunden zu reden. Geht gar nicht, weil ich im Hinterkopf habe, das könnte ja auch in Bewerbungssituationen von mir gelesen werden. Das heißt, ich werde praktisch in eine doppelte Nicht-Authentizität reingedrängt. Einerseits durch die Selbstdarstellung in Social Media generell und andererseits durch den Gedanken, vielleicht schlägt das später mal auf bei mir in einem beruflichen Setting.
Was krass ist, weil wir viel über Social Media reden, die Menschen haben verschiedene Identitäten. Wem sage ich das?
Total,
absolut. Die als Professor der Psychologie.
Absolut.
Aber im Social Media wird das ja auch wirklich gelebt, zum Beispiel. Es gibt diese Insta-Hotspots oder diese Touristenorten, wo man Fotos macht, ja, was totaler Blödsinn ist. Aber zum Beispiel, ich war in so einem Hotel mal in Budapest, da haben sich alle fotografieren lassen, so ein
mit dir, weil du so ein ungarischer Star bist.
Ja, nee, leider
ist mir
nicht. New York Café in Budapest, und haben sich alle mit der Kaffeetasse fotografieren lassen. Das haben sie wahrscheinlich eher nicht auf LinkedIn gestellt, sondern eben dann auf Instagram.
Okay.
Auf LinkedIn machen sie dann einen auf elegant, seriös mit der Jeans, das Hemd offen und Zacko, ja, und lalala und in der Rednerposition.
Ja.
Die digitalen Spuren sind ja nicht gleich. Also dieselbe Person kann in LinkedIn ganz anders wirken, wenn man nur LinkedIn anschaut, als sie zum Beispiel auf TikTok oder Instagram wirkt.
Korrekt, ja. Genau. Also in der Psychologie sagt man manchmal verschiedene Rollen. Und das ist ja auch so. Deine Rolle als Vater ist ja auch eine andere Rolle als die als Geschäftsführer, ist eine andere Rolle als die als Partner, ist eine andere Rolle als die als Mitglied der Gesellschaft, etc., etc. Da kommen unterschiedliche Aspekte zum Tragen. Und das haben wir ja auch immer wieder genannt, dass das ja auch eine gute Strategie sein kann, unterschiedliche Profile für diese unterschiedlichen Identitäten zu haben. Ja, das ist also ein ganz guter Gedanke. Und das ist bei mir auch so. Ich habe durchaus Social-Media-Profile, aber nicht unter meinem Klarnamen. Ja?
Wie heißt du denn da?
Ja, Hase 34 ist so ein Ding.
Wie Hase 34?
Hase 34, ganz, ganz, ganz beliebt dann.
Du bist das. lösch die Bilder wieder.
Lösch die Bilder müssen weg. Genau.
Ja. Das war ich nicht.
Genau, ja. Aber hast dich nicht gefragt, warum Hase 34 dich liked. Genau, ja. Pass auf. Diese verschiedenen Identitäten, das ist ja auch eine ganz gute Sache, weil, das hast du ja schön rausgearbeitet, wir unterschiedliche Rollen haben. Wenn man jetzt aber Cyberwetting in hoher Standardisierung betreiben würde, ja, dann könnte ich beispielsweise durch einen Abgleich von Umgebungen, von Personen, die auf den Fotos sind, von Gesichterabgleich, kann ich ja dann erkennen, wer was macht. Ja? Und dann kann ich abgleichen, ob das vielleicht zusammenzuführen ist. Das heißt, auch wenn du da unter einem anderen Namen auftrittst oder so, einfach durch deine Lokalangaben, wo ich sehe, wo du dich bewegst und dann ist halt mal irgendwo im Hintergrund ein bisschen was von der Komponierst, dann kann ich dann auch erkennen, dass auch dein Profil, auch wenn du nicht so heißt, bei Snapchat oder wo du halt bist.
Bin ich nicht.
Aber ja, ist ja egal, weißt schon. Ja, dann kann ich einfach abgleichen, automatisiert, hochskaliert. Das kann ja kein Praktikant, ja, sondern das macht der Algorithmus. Ja. Der lässt eine Gesichtserkennung drüber laufen und dann sieht er, ah, okay, Little Walkhead bei Snapchat, das bist du. Ja. Durch Abgleich der Posting-Historie, durch Abgleich des Gesichts, durch Abgleich von Overlapping anderen Kanälen. Nicht jeder ist so sauber in der Trennung. Ja? Und dann gibt es Personen, die folgen dir auf beidem, die wissen, dass du beides bist. Ja? Und dann folgen die dir und dann kann daraus abgeglichen werden, dass du das bist. Und dann kann der Algorithmus das alles locker wieder zusammenfassen. Krass. Und dann hast du von der Trennung gar nichts.
Klassisches Social Profiling.
Genau, ganz genau.
Also so ein krass, was wir auch, was auch da an Daten und Informationen freigegeben werden, was früher kein Mensch freiwillig rausgegeben hätte. Und so ist, kann man ein komplettes Profil anlegen über jemanden.
Total, total.
Und dann kann da quasi, kann Google quasi ein Urteil über dich fällen und kann sagen, du bist so und so und bist so und so.
Und das wird in den nächsten Jahren viel, viel professioneller stattfinden. Diese Aggregation, dieses automatische Harvesting, ja. Es ist momentan alles nur sehr ad hoc. Ja? Da wird dann irgend so ein Posting rausgegraben. Irgendwas. Ja? Das wird viel, viel besser gemacht werden und viel automatisierter. Das ist gar nicht mehr in unserer Hand.
Wir haben das 2011 ja schon, da war ja Social Media noch in den Kinderschuhen, in Anführungszeichen, verglichen mit heute, erlebt, als der arabische Frühling stattgefunden hat und dann viele Demonstrationen, da hat ja Facebook ist damals eskaliert, weil das natürlich für sie eine super Reichweite gebracht hat und sie haben ewig Bilder gepostet und die Demonstranten in Nordafrika, vor allem in Ägypten, Tunesien, haben extrem viel Bilder gepostet, wo sie demonstrieren, wo sie zum Widerstand aufrufen gegen die Obrigkeit und das war natürlich ein super Tool für die Geheimdienste, dann
perfekt.
Social Profiling, die Leute rauszunehmen.
Genau.
Heute wäre es nochmal deutlich einfacher mit der Gesichtserkennung, weil die deutliche Fortschritte gemacht hat und haben die dann sich wieder gekrallt und teilweise wurden die Leute dann eben ins Gefängnis gesteckt und gefoltert und was auch immer. Es ist dann nicht ganz so ohne, das soziale Profil anzulegen.
Ja. Lass mich noch kurz eine Sache ansprechen, die du auch schon gesagt hast. Ich will sie aber nochmal kurz unterstreichen. Wenn ich mit dir ein professionelles Assessment mache, dann erfasse ich deine aktuelle kognitive Leistungsfähigkeit, deine aktuelle Persönlichkeit. Ja? Und Menschen ändern sich. Ja? Merkmale verändern sich. Ja? Das heißt, ich habe nicht nur den Vorteil, dass ich eine höhere Standardisierung habe und echte Vergleichsnormen, ja? Sondern ich bin auch aktuell. Wenn ich jetzt so ein Posting ausgrabe von dir vor 6 Jahren irgendwo auf der Wiesn, ja? Wo du mal einen schwachen Interaktionsmoment hattest. Ja, bei dir, ich weiß, bei dir fiktiv. Aber, ja, das ist doch absurd, wenn das meine Einschätzung von dir im Hier und Jetzt beeinflusst. Ja? Aber diese potenzielle Ewigkeit von Social Media Spuren, das ist doch absurd. Ja? Hast du ein Politikbeispiel angesprochen, wo jemand da in seiner Jugendzeit was gemacht hat? Ja. Gerade bei jungen Männern ist die Pubertät ja auch eine Zeit des über die Stränge Schlagens, ja, des Eskalierens, ja, und des dominanten Agierens ohne Vorliegen von Kompetenz. Das ist, denke ich, die Definition der männlichen Pubertät. Ja. Und dass das dann 30 Jahre später jemand verwendet, ja, sind Sie das? Ja, natürlich ist die korrekte Antwort, nein, das bin nicht ich. Ja, das ist der Teenager, aus dem ich mich entwickelt habe. Dieser Teenager.
Silafe.
Ja, genau. Dieser Teenager war Ihnen als Teenager ähnlicher als mir jetzt. Das wäre die korrekte Antwort. Ist ja so. Das ist ja so. Ja? Aber das sagt natürlich keiner.
Haben wir noch ein paar Praxistipps oder Call to Actions.
Tipp der Woche.
Erster Punkt, gehen wir mal die verschiedenen Seiten durch. Praxistipp für Bewerberinnen und Bewerber. Strategische Nutzung. Machen Sie sich bewusst, Cyberwetting wird verwendet. Das heißt, posten sie hin und wieder mal was von ihrer großartigen, großartigen ehrenamtlichen Tätigkeit. Zeigen sie was, wo sie verwundete Häschenbabys gerettet haben.
Hier spricht Hase 24, oder?
Ja, 34, bitte.
34, Entschuldigung.
Ja, kannst mich hier nicht deadnamen. Ja, ja, also, bitte. Genau, also, ja, also posten Sie sowas und das schreiben Sie am besten gar nicht so sehr in den Lebenslauf rein. Denn positive Information wirkt besser, wenn sie nicht direkt kommuniziert wird, sondern wenn der Empfänger das hintenrum mitbekommt. Ah,
das ist super interessant.
Wie bei Mama.
Und deshalb, ja, wie bei Mama. Und deshalb braucht es auch Medien als Third-Party-Quelle. Weil wenn ich sage als Firma, ich bin die tollste Firma der Welt, das ist schön. Genau. Wenn es aber die Markt und Technik sagen würde, was das niemals passieren wird, aber wenn sie Markt und Technik sagt, sie sind auch echt okay, hat es eine viel höhere Wertigkeit.
Exakt. Deswegen Selbstbeweihräucherung in den formalen Bewerbungsunterlagen gering halten. Hier eher kompetenzbasiert vorgehen. Aber dieses Positionieren als Bürgerin, als ethisches, aktives Gesellschaftsmitglied, das rein in Social Media Profile. Also, weil das ist wirklich ein Vorteil. Ist wirklich ein Vorteil. Dadurch erfolgt dann auf der Seite des Empfängers weniger Abwertung dadurch. Ganz elegant. Ja. Dann kuratiere deine digitale Identität. Auch in dem Sinne, dass du sagst, welche Inhalte passen nicht mehr zu dir. Lass die rausnehmen. Gerade im europäischen Raum haben wir noch gewisse Möglichkeiten, da auf Anbieter zuzugehen. Ja? Wenn du sagst, ein bestimmter Blogbeitrag passt nicht mehr zu dir, bildet nicht mehr das ab. Ja? Es ist halt nun mal kein Buch, was du geschrieben hast, sondern es ist ein lausiger Blogbeitrag. Ja? Nimm ihn wieder runter. Das heißt also, kuratiere deine digitale Identität. Interessanterweise wird das ja von den Anbietern, insbesondere der Social-Media-Plattformen, durch das Scrolling, aktiv erschwert. Ja? Die wollen ja, dass die Trainingsdaten erhalten bleiben. Ja? Aber versuche zu löschen, diese Dinge, die mit dir in Verbindung stehen und auch Dinge, die sowohl die sich passiv auf dich beziehen, also die andere über dich geschrieben haben, als auch Dinge, die du selbst generiert hast. Ja? Geh da ins Monitoring. Ja, und hab auch keine Angst, dann Sachen da zu entfernen. Da gibt es auch professionelle Dienste. Die kann man in Anspruch nehmen. Ja, gibst du an, das und das muss weg und dann machen die automatisiert, die nerven dann beispielsweise den Blog-Anbieter so lange, bis das rausgenommen wird.
Als Dienstleister, ja?
Ja, als Dienstleister.
Finde ich die übers Internet.
Genau, ja. Also digitales Identitätsmanagement. Ja, ist also... Mach das, geh da auf jeden Fall rein. Das wäre auf jeden Fall ein weiterer Praxistipp. Für die Firmen, die Cybervetting einsetzen. Ich habe jetzt schon genug gemeckert darüber, dass ihr das alles so informell macht, so ad hoc und so unsystematisch. Wenn ihr das macht, dann macht es wenigstens systematisch und informiert die Bewerberinnen und Bewerber, dass das ein Vorgang ist. Ich bin dafür Transparenz. Nochmal, ich bin ja nicht pauschal dagegen. Nur momentan, jetzt wir nehmen das Jahr 2026 auf, ja, momentan geschieht das sehr, sehr stümperhaft. Und damit habe ich insbesondere ein großes Problem. Das heißt also hier eine Einladung an die Unternehmen, die das machen. Seid, wenn ihr das macht, macht es professionell. Wenn ihr es nicht macht, sagt auch, dass ihr es nicht macht. Ja? Auch ein schöner Aspekt fürs Image des Unternehmens. Insgesamt kommt Cybervetting nämlich gar nicht so gut an.
Glaube ich. Darf ich den letzten Punkt sagen mit dem googeln Sie Ihren eigenen Namen?
Mich würde noch erstmal total interessieren.
Weil das Matthäus Hose ist, ist wirklich lustig.
Genau, okay, kannst gleich was machen. Aber sag mir noch kurz ein bisschen was. Machst du Cybervetting? Findet das in deinem Unternehmen statt? Welche Rolle findet das beispielsweise? Weil du bist ja auch in, also ich könnte mir vorstellen, dass das für dich besonders relevant ist, wie eine Person wirkt. Weil du bist ja auch in der Kommunikation drin. Das heißt, gerade du suchst jetzt nicht Informatiker, die du dann in irgendeinen Keller reinschiebst und dann schiebst du nur noch Daten rein und hin und wieder wird gelüftet. Sondern du suchst ja wirklich Personen auch mit einer medialen Signalwirkung und Präsenz. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sowohl du das verwendest, wenn es um Bewerberinnen und Bewerber geht, als auch, dass du deine Mitarbeiter anhältst, das zu nutzen, wenn es da einen Use Case dafür gibt. Magst du kurz ein bisschen sagen, wie ist aktuell der Stand des Cyberwettings in deiner beruflichen Welt?
Wir machen es tatsächlich nicht,
okay,
als Firma. Und es hat auch mehrere Ursachen, weil die meisten in der Branche, wo wir sind, in Medien, Elektronik, IT, die Leute kennen sich. Es kommen mal junge Leute nach, logischerweise. Mhm. Aber die will ich ja gar nicht wetten, mhm, weil ich dann unter Umständen ein falsches Bild bekommen würde. Also ganz klar, wenn du jetzt einen 30-Jährigen hast im Marketing oder 28-Jährigen im Marketing, dass der unter Umständen ein bisschen Blödsinn gepostet hat oder so, ist ganz normal. Mhm. Erstens geht es mir nichts an, aber ich nehme es ihn nicht übel.
Das ist altersgerechte Entwicklung.
Genau.
Boom.
Wo ich ein Thema hätte, das würdest du dann aber sehen, wenn jemand halt radikale Ansichten verfolgt, politisch radikal, die mhm, einfach nicht akzeptieren, die wir nicht akzeptieren können, was nicht zu unserer Culture passt und mhm, so. Aber da wirst du schon aufmerksam, das merkst du schon, aber gezielt nutzen wir das nicht. Mhm. Was ja ist, was ich eben sagen wollte, den letzten Tipp mit dem Googlen, Sie Ihren Namen. Ich hasse das, wenn jemand das macht, ehrlich gesagt, ein bisschen so, ich finde immer ein bisschen so Geheimdienstmethoden, wenn ich jemanden kennenlerne und sagt, ja, ich habe sie schon gegoogelt, dann finde ich immer ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, ich persönlich. Warum mhm, googelt der mich? Mhm. Ja. Aber bei mir ist gar nicht so einfach. Bei dir, Professor Dr. Matthias Spörle, mit 2 R, das ist ein ziemlich einzigartiger Name, aber auch gerade mit den akademischen Graden. Bei mir Matthäus Hose ist auch ein einzigartiger Name, aber nicht so toll, weil Matthäus ist Lothar Matthäus, ja. Mhm. Und Hose kommst du halt zu irgendwelchen Begleitungsanbietern.
Das ist ein guter Punkt. Ja, dein Vorname ist auch ein Nachname.
Ja, genau.
Das ist ein Punkt, ja.
Also bei mir ist jetzt so, ich google mich selber, man soll es machen. Du sagst, man soll als Tipp, man soll seinen eigenen Namen googeln.
Und man sollte schon wissen, wie die eigene digitale Identität aussieht.
Nicht aus Angst oder Neugier, sondern einfach nur, um die digitale Wahrnehmung zu erkunden. Da sieht man wirklich krasse Sachen. Bei mir ist es so, ich lerne durch das viel über meinen Algorithmus. Also nicht meinen Algorithmus, sondern wie ich im Algorithmus ankomme. Und du wirst es nicht glauben, wir stehen viel über Kampfsport immer und auch wirklich viel über die Arbeit einfach hier. Weil wir einfach Medienunternehmen eine höhere Präsenz haben. Andere Menschen, die nicht im Medienunternehmen arbeiten, haben natürlich eine andere Sichtbarkeit. Ist nicht besser, ist nicht schlechter, nur als Tipp, man soll seinen Namen googeln. Ich persönlich finde es nicht so toll.
Ja, das ist völlig richtig. Genau, ja. In der Wissenschaft hat man da auch Lösungen gefunden für dieses Thomas-Schmidt-Problem. Wir vergeben spezifische IDs. Das sind einzigartige Nummern. Und wenn ich was veröffentliche, dann wird diese Nummer angegeben. Das heißt, da steht schon noch mein Name da.
Hase 34.
Genau. Ganz typisches wissenschaftliches Pseudonym, genau. Aber es ist eben auch diese einzigartige Nummer eben dabei. Und so kann sich dann der eine Thomas Schmidt vom anderen Thomas Schmidt abgrenzen. Im Internet, im allgemeinen Internet ist das überhaupt gar nicht der Fall. Da kriegt nicht jeder so eine spezifische ID. Ja.
Krass. Ja, sehr gut. Spannendes Thema. Wir haben viele andere Themen angesprochen noch darüber hinaus.
Aber gelockerte Reizbindung, das zeichnet uns aus. Ja.
Okay. Aber es hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Danke.
Ich hoffe, nächste Woche sind Sie wieder dabei.
Ja.
5 Uhr dienstags kommt die Folge raus. Mhm. Sie können es aber auch schon mittwochs um 7 Uhr hören. Da sind wir eigentlich locker, oder?
Ich bin da völlig entspannt.
Hauptsache, Sie hören uns, denn es wäre uns wirklich wichtig.
Das stimmt. Das ist richtig. Genau.
Viel Spaß weiter beim Cyberwetting und Hose und Spörle sagen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke. Alles Gute. Danke dir.
Danke.
Ciao, ciao.
Ciao.